Hallöchen, meine Lieben. Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Die Versicherungstherapie. Und heute geht es mal um die Finanzplanung. So teilst du dein Einkommen richtig auf. Ja, das wurde gewünscht von der Community, beziehungsweise ich habe einen Vorschlag gemacht und da waren wirklich die allermeisten Frauen für. Deswegen wird es Zeit für diese Folge, denn wer kennt es nicht? Am Ende des Monats Konto leer, aber du weißt gar nicht ganz genau, warum, wo ist mein Geld hin, was ist damit passiert? Oder du hast auch das Gefühl, hey, ich verdiene eigentlich genug, aber am Ende des Monats bleibt halt nichts übrig. Und ja, meistens hat das nichts mit einem Einkommensproblem zu tun, sondern eher mit einem strukturellen Problem und darüber reden wir einfach heute. Na, heute bekommst du ein bisschen Struktur an die Hand. Ich bin nie ein Fan davon zu sagen, so machst du es und das ist der einzige Weg und genau nur so kann man es machen, nur so ist es richtig. Das mag ich gar nicht, deswegen habe ich mich bisher jetzt auch so ein bisschen zurückgehalten mit solchen Finanztipps. Aber du kriegst auf jeden Fall heute Ideen und Inspiration, wie man halt sein Einkommen dann aufteilt und was man dann Schönes damit machen kann. Let's go. So, bevor es losgeht, will ich einfach noch mal sagen, wie geil ist es bitte, dass es jetzt 30 Grad ist. Also ich nehme gerade an Pfingstmontag die Podcast-Folge auf und jetzt ist ja schon seit 2 Tagen wirklich 30 Grad und Sonne und es ist so absolut geil. Irgendwie wieder von jetzt auf gleich, ne? Also irgendwie waren dann gefühlt die Einsheiligen und minus, nein, war schon so 10 Grad und auf einmal die Woche darauf 30 Grad. Das ist irgendwie wieder total typisch Deutschland. Irgendwie ist nichts aufbauend, sondern wirklich immer sehr wechselhaft das Wetter, aber will man sich nicht beschweren. Ich finde einfach, es macht eine unglaubliche Laune. Die Stimmung wird einfach viel, viel, viel besser. Und das wollte ich nochmal kurz loswerden, dass mich das unglaublich freut. Ach, schön, dass jetzt wieder die Phase des Jahres angekommen ist. Und mal noch so ein kleines Update. Meine Große geht dieses Jahr in den Kindergarten. Da hatte man jetzt schon den ersten Elternabend. Und ach Gott, das ist so aufregend für mich als Mutter. Es ist so aufregend. Da waren jetzt schon viele, die dann quasi dann schon das zweite Kind im Kindergarten haben. Aber für mich ist das erste und ich war so aufgeregt. Ich bin so gespannt, wie sie sich da verhält. Da ist nämlich auch so ein Raum, wo erst Kinder ab 3 Jahre rein dürfen und sie ist halt 2,5. Und da bin ich auch mal total gespannt. Bei mir würde sie ja voll den Zirkus machen und da würde sie wahrscheinlich das akzeptieren. Also keine Ahnung, wie die das machen. Aber das ist ja wirklich verrückt, dass Kinder sich oft echt ganz anders verhalten vor anderen. Ne? Klar, so Autoritätspersonen, ne? Erzieherinnen, als natürlich bei der eigenen Mutter oder bei den eigenen Eltern. Da versuchen die natürlich noch mal viel mehr die Grenzen auszutesten. Deswegen würde ich am liebsten wirklich Mäuschen spielen. Naja, ich will euch damit nicht langweilen. Deswegen kommen wir jetzt direkt mal zum heutigen Thema. Ne? Hatte ich ja schon gesagt, Finanzplanung, wie teilt man das Einkommen richtig ein und einfach so als kleiner Einstieg. Bisher ist das ja so, dass ich mit meiner Mitarbeiterin wirklich reine Versicherungsberatungen durchführe, die ja schon eher an ein Produkt, an eine Versicherung gebunden ist. Und da kommen die Frauen meistens zu uns, wo wir halt schon voraussetzen, sage ich jetzt mal, dass man halt weiß, okay, wie viel verdiene ich und wie viel bleibt am Ende des Monats übrig. Und das habe ich halt dann letztendlich zum Sparen. Ne? Natürlich hört man dann oft, ja, erst nur das ist möglich von der Höhe oder nur das ist möglich, nicht direkt die volle Rentenlücke schließen. Na, das ist ja auch überhaupt gar kein Problem. Hauptsache, man weiß, was die Rentenlücke ist. Und dann kann man ja auch erstmal klein starten und dann erhöhen den monatlichen Beitrag. Ne? Aber die Ausgangssituation ist halt meistens so, dass wir da jetzt nicht, ne, irgendwie gemeinsam irgendwie gucken, wie teilt man, also wofür gibst du was aus, ne? Ich hatte da immer schon mal drüber nachgedacht, ob ich das wirklich auch so als Modul anbiete, weil manche, ne, kommen dann vielleicht aus dem Studium, aus der Ausbildung und haben da vielleicht noch nicht so viel Struktur und wissen einfach noch nicht, wie man, ne, sich da richtig aufstellt. Oder manche, die dann umziehen, das erste Mal eine eigene Wohnung, ne, das ist ja dann auch ein Schocker, ne, wie viel Fixkosten da auf einmal sind. Und gleichzeitig will man auch noch Spaß und Reisen und was unternehmen, aber auch investieren und sparen. Ja, da hatte ich echt mal überlegt, da so ein in die Richtung auch Beratung zu machen. Irgendwie hat sich das nie ergeben. Aber ja, jetzt habe ich mal meine Community gefragt und da war das Thema wirklich hochaktuell, dass man da einfach mal ein bisschen Input zu bekommt. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich bin überhaupt gar kein Fan zu sagen, so macht man das und so ist der einzig richtige Weg. Und das hat mich ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen davon abgehalten, weil ich finde, es gibt einfach ganz viele unterschiedliche Wege, deine Finanzen im Griff zu haben. Ich zum Beispiel bin da sehr intuitiv. Manche brauchen da total die Struktur, manche brauchen noch zig Unterkategorien, manchen ist weniger mehr und ne, das wird auch heute so sein, dass ich da jetzt nicht ganz kompliziert das mache, sondern wirklich ganz einfach, dass man ja da nämlich nicht auch schon wieder sagt, oh nee, kein Bock und jetzt wird mir das wieder zu kompliziert, weil da hatte ich jetzt auch eine Kundin, die hatte nämlich bei mir mal so eine Finanzplanungsberatung jetzt gebucht. Das war jetzt für mich so ein kleiner Einstieg, wo ich mich mal ein bisschen ausprobiert habe. Auch noch für einen ganz günstigen Preis, ne, dass das einfach wirklich nur so eine Aufwandsentschädigung ist, weil ich ja mich da jetzt mal so ein bisschen dran traue und mal gucken, wie das halt ankommt. Und sie hat das halt dann ganze Thema halt zu sehr durchdacht, ne, also dass die wirklich hier Konten hat und da nochmal 5 Unterkategorien und noch Haushaltsbuch, wofür gibt sie was aus? Und ja, letztendlich hat es dazu geführt, dass die das alles aufgeschoben hat, ne, immer umzubuchen und ein Haushaltsbuch zu führen. Und die hat sich da so ein bisschen drinne verloren und brauchte da jetzt noch mal so eine, ja, Perspektive von außen, wie kann man das irgendwie so ein bisschen vereinfachen? Deswegen, was dich heute erwartet, ist, wie du dein Einkommen sinnvoll aufteilst mit echten Zahlen, ob dein Gehalt überhaupt stimmt und was du tun kannst oder welche Förderungen die meisten auch einfach liegen lassen, wie du spontan Käufe in den Griff kriegst und wo du mit einem einzigen Nachmittag 1000 Euro, vielleicht sogar mehr, freisetzt. So, bevor man plant, sollte man sich definitiv erstmal einen Überblick verschaffen. Die meisten wissen, was sie verdienen, aber nicht, was sie genau ausgeben. Deswegen, ein erster Schritt kann wirklich sein, ne, da wirklich einen Monat alle Ausgaben zu tracken oder einfach mal die letzten Monate zu nehmen, auch mal mit einer App, da gibt es ja auch ganz viele, oder einfach eine Excel, wo man echt einfach mal grob schaut, wofür hat man jetzt wie wo was ausgegeben? Was gibt man zum Beispiel für Abos und Streaming aus? Weil das kenne ich auch. Ey. Dann hat man Joyn, dann hat man RTL Plus, dann hat man noch Amazon Prime, dann hat man Netflix und dann sind das auch schon wieder 50, 60 Euro. Ne? Ich denke mir dann auch immer, spreche mit meinem Mann, ja, hey, was können wir denn davon kündigen? Der sagt, nein, nichts, weil die machen das natürlich clever, weil der will immer Fußball gucken. Und das läuft ja auf allen unterschiedlichen. Und wenn er dann eins davon schon hat, kann er ja schon irgendwie ein, zwei paar Spiele davon nicht gucken. Deswegen, das ist auch echt assi, dass man irgendwie so gefühlt alle Streamingdienste braucht, um dann auch alles zu gucken. Ja, ob das immer so sein muss, aber ich kenne es, ne? Natürlich fällt einem das schwer, dann irgendwo das dann zu kündigen. Aber das könnte eine Möglichkeit sein. Nur, dass man ab den Kontoauszügen mal sieht, ja, okay, was sind denn Spontankäufe? Musste das sein, ne? Oder hätte ich mir es auch sparen können, dass man da ein Gefühl für bekommt, wie viel kaufe ich denn eigentlich, was ich dann letztendlich nicht anziehe oder ja, was ich gar nicht brauchen kann, was nur in der Ecke rumliegt. Oder sind diese Spontankäufe auch wirklich Käufe, die einen glücklich machen? Dann halt auch, was du für Versicherungen ausgibst, ne? Es geht ja auch schon eher Richtung Fixkosten. Sind das zu viele oder hast du das Gefühl, es sind irgendwie die falschen und du willst gerne mal irgendwie wissen, brauche ich das jetzt noch alles, ne? Also was hast du da auch für ein Gefühl? Oh Gott, was ist das jetzt schon wieder? Ne, also hat man Bauchschmerzen damit oder kommt man vielleicht auch gerade aus einer Beratung und hat total ein gutes Gefühl und man weiß, man hat gerade überall das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? Oder zum Beispiel auch Strom und Gas. ne? Oder auch Wärmepumpe, alles, was mit Energie zu tun hat. Da haben schon viele seit Jahren auch nicht mehr gewechselt. Das biete ich nämlich auch seit diesem Jahr wieder an, ne? Also dass ich hatte das früher mal, am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich auch Strom- und Gasverträge vermittelt. Dann habe ich mich auf das Versicherungsgeschäft konzentriert und jetzt kamen von meinen Kunden auch nochmal so viele Anfragen, dass ich das jetzt wieder in mein Portfolio aufgenommen habe. Und da habe ich nämlich auch 5 Jahre lang meinen eigenen Stromvertrag noch nicht mal irgendwie verglichen. Und das habe ich jetzt selbst halt wieder gemacht und habe da halt eben 500 € im Jahr gespart, ne? Also das war schon heftig, also war schon gut. Also viele, die seit Jahren nicht mehr gewechselt sind, sei es von Versicherung oder Strom und Gas, ist es auf jeden Fall Potenzial. Dann kommen wir zum Teil 2, und zwar, wie man halt eben das Budget, also das Gehalt, aufteilen kann. Und was mir da am besten gefällt, ist halt wirklich kurz und knapp, also wirklich ganz easy, 50, 30, 20 Regel. Und das machen wir jetzt einfach mal ein Beispiel mit einem Netto von 2.800 €. Also, wenn man jetzt die 2.800 € netto sind, sind einmal 50% Fixkosten und Grundbedürfnisse, 30% Lifestyle und Wünsche und 20% Sparen und Vermögensaufbau. Und die Fixkosten, also die 50%, wären in diesem Beispiel jetzt 1.400 €. Und dazu, da ist gemeint Miete inklusive Nebenkosten, circa 800-900 €, Strom und Gas, circa 100, 150, Versicherungen, circa 100 bis 200, Handy und Internet, circa 50 bis 80, Lebensmittel, circa 200 bis 300 €. Ne? Also hier, sage ich mal, ist so, was heißt wenig Luft, ne? Aber deshalb lohnt es sich hier auch wirklich mal zu gucken, wo kann man hier was sparen. Dann gucken wir mal die 30% Lifestyle und Wünsche. Das ist in dem Beispiel jetzt 840 € jeden Monat, die man dafür haben kann, da ausgeben kann. Dazu zählt Restaurants und Café, zum Beispiel 150 €, Freizeit und Hobbys auch 150 €, Urlaub, wo man dann monatlich etwas zurücklegen kann, sind auch zum Beispiel mit 150 € möglich. Dann Kleidung. Spontanes, ne, also Kleidung hatte ich hier 100 €, spontanes 150, ne, also bei der Kleidung ist es ja auch nicht so, dass man jetzt jeden Monat 100 € ne, ausgibt, aber manchmal ist es dann 2 Monate nichts und dann wieder 300 € oder sowas, ne. Und das Gute ist ja auch, dann muss halt gucken, wie man das umsetzt, ne, aber wenn man da jetzt zum Beispiel unterschiedliche Konten hat und das von Anfang an des Monats, zum Beispiel man hat ein Girokonto, da lässt man die Fixkosten drauf und es werden automatisch per Dauerauftrag 840 € für den Lifestyle, zum Beispiel entweder auf ein separates Girokonto oder ein separates Tagesgeldkonto gemacht. Und dann hat man da ja immer einen Kontostand, was man auch dafür ausgeben kann. Ne? Also das ist ja, sag ich mal, so der Sinn und Zweck, dass man wirklich irgendwo einen Kontostand hat. Okay, 840 € Ende des Monats sind noch 300 € übrig. Ja, cool. Dann habe ich diesen Topf gar nicht komplett aufgebraucht. Dann sind wir im nächsten Monat und dann hat man da schon 300 € als Grundlage und dann kommen wieder 840 € drauf, dass man da dann auch so sparen für einen Urlaub haben kann, dass man wirklich ein Gefühl dafür bekommt, ah, okay, jetzt habe ich mal mehr ausgegeben, aber jetzt auch mal einen Monat weniger und jetzt, da muss ich nicht auf irgendwas verzichten. Das ist mein Topf, wo ich das wirklich. Mein Geld, womit ich machen kann, was ich will, wo ich mir so richtig was gönnen kann. Sei es mal eine Massage, sei es mal ein Kleid, sei es neue Schuhe oder wie gesagt, einen großen Urlaub. Ja, also ist die Umsetzung bleibt einem auch wieder überlassen. Entweder hat manche haben ein Konto, ne, und haben einfach visuell so Unterkonten. Das kommt ganz drauf an, bei welcher Bank ihr seid, welche App ihr nutzt, ne. Wie gesagt, oder eine Kundin von mir hat jetzt eben für jedes Konto ein Tagesgeldkonto und bucht das halt eben dann auch immer um. Ne? Also das bleibt einem ja total selbst überlassen. Und jetzt zum Beispiel Sparen und Vermögensaufbau sind 20%. Ne? Das heißt, hier sind 560 €, die wirklich, wo man wirklich empfiehlt, 20% vom Einkommen wirklich zurückzulegen, egal wofür. Sei es für die Altersvorsorge, ne, oder Vermögensaufbau grundsätzlich oder auch um erstmal den Notgroschen aufzubauen. Das hat sowieso Priorität Nummer 1. Das muss ich jetzt auf jeden Fall nochmal ganz, ganz, ganz klar sagen, weil im besten Fall hat man wirklich 3 bis 6 Monatsgehälter auf einem komplett separaten Konto, wo man nicht dran geht. Was wirklich dafür da ist, wenn man das Auto mal kaputt geht oder irgendwas Unvorhergesehenes. Ne? Da sollten 3 bis 6, kommt drauf an, wie sicherheitsbedürftig du bist. Ne? Wenn du sehr sicherheitsbedürftig bist, dann würde ich 6 Monatsgehälter draufpacken. Ne? Was du einfach für ein Gefühl brauchst, okay, ich habe jetzt wirklich genug zur Seite gelegt, dass ich den Rest halt eben auf diese unterschiedlichen Konten packen soll. Deswegen ist eigentlich diese 20%, diese 560 wirklich zum Investieren, zum Vermögensaufbau, zum Sparen gedacht, wenn der Notgroschen noch nicht gefüllt ist. Denn eigentlich sind wirklich die 560 € wirklich zum Investieren, zum Vermögensaufbau gedacht, vorausgesetzt, ne, der Notgroschen ist schon komplett gefüllt. Wenn nicht, kann man auch, wie gesagt, erstmal den Fokus darauf legen, den wirklich voll zu haben, den Notgroschen oder einen Teil von 560 € dann halt dahin zu gehen. Aber das ist Priorität und Ziel Nummer 1. Und den Notgroschen sollte immer auf dem Tagesgeldkonto sein, dass du keine Kontoführungsgebühr, da hast du keine Gebühren und bist halt wirklich direkt an deinem Geld. Also du kommst direkt an dein Geld. Ja. Und alles darüber hinaus könnte entweder ein ETF-Sparplan über ein Depot sein für den Vermögensaufbau, 200-300 € oder auch dann die Altersvorsorge, ETF-Rentenversicherung zum Beispiel, 100, 150 oder sonstige Ziele. Ne? Man kann ja auch noch in Edelmetalle investieren. Man kann sich ein Eigenkapital aufbauen für eine Kapitalanlage. Ne? Man, sag ich mal, hat da wirklich viele Möglichkeiten, wofür man dann halt eben investiert. Und ja, auch da, ne, entweder da geht das direkt schon weg vom Konto, diese 560, dass man da jetzt gar kein richtiges Tagesgeldkonto für braucht, sondern das vom Girokonto dann direkt fix 200 € ins Depot gehen und 350 zum Beispiel in eine ETF-Altersvorsorge oder was auch immer. Ne? Also, das ist halt so die Überlegung. Ich finde das einfach einfach. Das hat meiner Kundin jetzt auch gerade total geholfen, weil es einfach genau das ist nötig. Fixkosten, Grundbedürfnisse in einem, Lifestyle und Wünsche und Sparen und Vermögensaufbau. Und dann hältst du dir das auch so ein bisschen frei, wofür du was ganz genau ausgibst. Meine Kundin hat halt davon, dann war das wirklich kleinteilige Kategorien. Und dann hat die doch mal in der Kategorie mehr ausgegeben, in der anderen weniger. Dann waren die immer einmal hin und her überweisen. Und so lässt du dir selbst ein bisschen Freiraum und setzt dich selbst mal nicht so unter Druck. Man kann auch noch eine Sechstöpfe-Methode machen, ne, wo zum Beispiel Fixkosten separat, Versicherung und Vorsorge separat, Alltag und Lebenshaltung separat, Urlaub und Anschaffungen separat, dann investieren und Fun und Freiheit. Genau. Ne, das gibt es auch noch für Möglichkeiten. Aber ich finde die 50, 30, 20-Regelung am besten. Ne, das ist halt vor allem echt perfekt, einfach für Angestellte oder auch für Selbstständige, die sich ein fixes Gehalt eben auch auszahlen. Ne, weil das ist so mit deinem Netto. Bei Selbstständigen ist das natürlich eh auch irgendwie nochmal was anderes, weil wir kriegen ja brutto ausgezahlt und brauchen sowieso ja auch nochmal ein Steuerkonto. Ne, aber das wird jetzt zu tief reingehen. Dieses 50, 30, 20 finde ich echt entspannt. So, bei der Vorbereitung dieser Podcast-Folge habe ich mir gedacht, wir reden ja die ganze Zeit davon, dass man das Einkommen ja richtig aufteilt und richtig einteilt. Aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht sollte auch ein wichtiger Schritt sein, mal zu gucken, stimmt dein Gehalt überhaupt noch? Viele optimieren also die Ausgaben, aber nie die Einnahmen. Das ist vielleicht auch mal ein guter Hinweis oder vielleicht noch mal ein Impuls. Also wenn ihr gerade in den Gehaltsverhandlungen wart und ihr hattet erst letzt noch eine Gehaltserhöhung oder ihr habt sowieso einen Tarifvertrag, wo das automatisch angepasst wird, dann alles gut. Aber wenn die ein oder andere sich jetzt schon so dabei erwischt und sich einfach nur denkt, ja, also jetzt wo du sagst, ist mein Gehaltsgespräch jetzt schon länger als 12 bis 18 Monate her, wurde schon lange nicht mehr angepasst und irgendwie habe ich auch viel mehr Verantwortung übernommen, aber es wurde nicht über neues Gehalt gesprochen, ne? Ja. Dann könnte man ja einfach mal überlegen, für sich einzustehen, für sich einzufordern und einfach dieses Gespräch zu suchen. Natürlich vorausgesetzt, du machst gute Arbeit und du bist pünktlich, machst keinen Blödsinn oder was auch immer. Das kann ich natürlich jetzt alles überhaupt nicht bewerten, ne? Aber ihr seid alle klug genug, um selbst einzuschätzen, ja, okay, kann ich das machen oder nicht? Nur oft scheitern Frauen ja genau daran, weil die eher zurückstecken oder das noch gerne machen und eben nicht es schaffen, so richtig einzufordern, weil man eben sagt, ach nee, komm, ich habe ja erst vor 2 Jahren eine Gehaltserhöhung bekommen und ich will jetzt nicht frech sein und ich will jetzt nicht dreist sein und kann ich das wirklich bringen? Was ist, wenn der dann angepisst ist oder wie auch immer? Da hat man ja auch einfach Angst, ne? Manchmal vor. Aber vielleicht könnte das einfach ein Impuls sein, wo man sich einfach wirklich denkt, ja, irgendwie kann ich das ja nochmal anstoßen. Ne? Denn allein die Inflation rechtfertigt ja schon 3 bis 5% jedes Jahr Erhöhung, weil das Geld weniger wert wird, weil alles teurer wird, weil man weniger gekauft bekommt von Geld. Das ist die Inflation. Und deswegen, ja, allein da sind 3 bis 5% jedes Jahr eigentlich notwendig. Dass man auch mal so ein bisschen schaut, ne? Was verdienen denn andere in deiner Position? Dass man da ja mal auf hier so Internetanbieter wie zum Beispiel StepStone oder so Gehaltsreporte einfach mal guckt. Das ist ja das Gute an unserer heutigen Zeit, dass das alles sehr transparent sein muss teilweise. Und da kann man sich einfach mal umschauen, wenn man merkt, okay, ja, im Vergleich oder im Verhältnis verdiene ich schon ganz gut oder total wenig. Ne, es ist ja auch immer noch sehr gehemmt, dass man so ungern über Geld spricht, aber es wird halt immer wichtiger für die eigene Hosentasche. Ne? Deswegen, ja, einfach mal sich fragen, ja, wie lange bist du da schon im Job ohne Anpassung? Genau, hast du mehr Verantwortung übernommen, ohne mehr Geld zu bekommen? Dann noch ein kleiner Tipp, wenn ihr in diese Gehaltsgespräche geht und die vorbereitet, würde ich mich gut vorbereiten, dass man selbst die Erfolge, die ihr gemacht habt, dokumentiert. Ne? Also entweder sprichst du wirklich von dir, dass du halt wirklich auch effektiver bist oder was auch immer und so viel schaffst, mehr schaffst. Also deine Erfolge oder auch die Erfolge des Unternehmens, was du als Arbeitskraft geleistet und geschafft hast, verkauf dich dann nicht unter Wert. Du bist gut so wie du bist, du machst gute Arbeit und das kann man mal in kleine Mini-Erfolge, auch wenn es selbstverständlich ist oder weil du bist ja nun mal Arbeitnehmerin, du musst dann diesen Job machen, aber trotzdem kann man ja stolz auf dich sein, weil es gibt ja trotzdem noch Unterschiede, wie man die Arbeit ausübt. Ne, genau, Erfolge dokumentieren und Marktvergleich, wie gesagt, auch dann mitbringen. Ne? Und entweder halt, wie gesagt, mehr Gehalt, aber dass man ja vielleicht auch anders auch in Benefits denken kann und verhandeln kann. Ne, zum Beispiel mehr Homeoffice-Tage oder mehr Weiterbildungen, ne? Also Weiterbildungsbudget, ein Jobticket, ein Tankzuschuss, eine betriebliche Altersvorsorge zum Beispiel mit höherem Arbeitgeberzuschuss oder was ist mit den vermögenswirksamen Leistungen? Ne? Es gibt Sachleistungen, es gibt eine betriebliche Krankenversicherung. Dadurch spart man sich ja auch schon Geld. Ne? Also, da gibt es bestimmt einiges. Ich habe auch schon mal gehört, dass sie irgendwie anteilig auch Kita-Kosten irgendwie übernehmen können für Kinder. Weiß da aber nichts. Das habe ich einfach schon mal von einer Kundin gehört, dass die Arbeitgeberin da auch irgendwie was dazu gibt. Also es gibt da schon coole Sachen. Und da einfach ja vielleicht mal fragen. Genau, dann Teil 4, was natürlich auch nochmal dem Ganzen gut zugutekommen kann, deiner finanziellen Situation, sind natürlich Förderungen, die viele liegen lassen. Da kann ich auch bei manchen helfen. Tatsächlich hatte ich gerade schon welche genannt, ne? Einmal zum Beispiel die vermögenswirksamen Leistungen. Da zahlen Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen bis zu 40 € im Monat. Da gibt es dann halt Vorgaben, dass man halt eben das Geld auch anlegen muss für den Vermögensaufbau. Ne? Den kriegt man jetzt nicht einfach so ausgezahlt, aber man kriegt trotzdem 40 Euro zum Sparen. Manche zahlen dann auch nur 10 Euro oder 20 Euro von Arbeitgebern, aber theoretisch würden dir 40 im Monat zustehen. Genau, dann gibt es halt eben die betriebliche Krankenversicherung vom Arbeitgeber. Da kann man auch einfach mal nachfragen. Das ist dann so eine Krankenzusatzversicherung, wo man dann ein bisschen Heilpraktiker, Brille, Zähne, also wirklich alles aus diesem Gesundheitssektor, was man so kennt. Vielleicht auch mal Einbettzimmer, Zweibettzimmer. Es gibt da so Budgettarife. Da hat man 600 Euro im Jahr, die man als Arbeitnehmerin zur Verfügung gestellt bekommt. Und es ist egal, wofür du das nutzt. Entweder für eine professionelle Zahnreinigung oder du lässt dir mal den Rücken einrenken und dann wird das dann quasi von diesem Budget abgezogen. Also das ist auch total cool. Das hatte ich jetzt auch schon öfter gemacht bei manchen meiner Kundinnen, die Arbeitgeberinnen sind. Und das kommt auch richtig gut an. Dann die betriebliche Altersvorsorge. Da habe ich auch schon mal eine separate Podcast-Folge drüber gemacht, ob die sich wirklich lohnt, ja oder nein. Die verlinke ich euch mal in den Shownotes. Na, wenn ihr auch irgendwie gerade das Thema habt, dass man sich da auch einfach mal informiert, ob das für euch in Frage kommt, aber meine Devise ist eigentlich schon, dass man die Förderung immer ganz gut mitnehmen kann. Ich würde da nie meine komplette Altersvorsorge draufsetzen, aber sage ich mal, wenn da ein Arbeitgeber was Gutes anbietet, natürlich nehme ich das mit. Na, am besten mit ETFs verbunden. Ne? Also hört gerne nochmal in die Folge rein, sonst geht das jetzt hier wieder zu tief. Aber da gehe ich auch so ein bisschen auf die Umsetzung. Wie sollte so ein betrieblicher Altersvorsorgevertrag auch aussehen? Man lohnt es sich, ja oder nein? Ja. Und dann gibt es halt auch noch so einen Sparbetrag, den man Monat auch mit Gutschein ausgezahlt bekommen kann. Aber das ist, glaube ich, entweder oder mit der betrieblichen Krankenversicherung. Also frag da wirklich einfach mal deinen Arbeitgeber, was er alles bietet. Dann auch grundsätzlich, wenn man an Förderungen denkt, dann auch nochmal auf so Steuerfreibeträge im Blick haben. Ne? Also da auch die Steuererklärung zu machen. Manchmal kriegt man da ja auch Geld wieder. Also es ist wirklich so ein Rundum-Paket, ne? Wo man alles drauf achten kann. Dann ein kleiner Teil, wo ich auch noch drauf eingehen möchte, sind die Spontaneinkäufe. Weil es gibt entweder die, die, sag ich mal, intuitiv Geld ausgeben können, wo die ganz genau wissen, okay, das kommt monatlich rein und ich habe irgendwie ein Gefühl, das kaufe ich jetzt oder kaufe ich nicht, dass man das nicht immer machen muss oder ne, also dass man auch mal durch die Stadt gehen kann, ohne was zu kaufen, aber genauso durch die Stadt gehen kann, was zu kaufen. Und manche oder ich kenne halt viele, die das danach immer wieder bereuen und zu viele Spontaneinkäufe machen und selbst sagen, ach scheiße, ich habe nie gelernt, mit Geld umzugehen. Wenn ich das dann habe, dann gebe ich es einfach aus und habe dieses Intuitive gar nicht. Bei mir ist das schon immer so gewesen. Dann habe ich Phasen gehabt im Jahr, wo ich dann total viel eingekauft habe. Aber dann war direkt intuitiv, okay, und jetzt mache ich erstmal Pause. Und dann konnte ich mich auch total zusammenreißen oder kann mich zusammenreißen und kann echt durch eine Stadt gehen mit ganz vielen schönen Sachen. Und ich sage so, nee, ich habe gerade einfach da kein Budget mehr für. Genau, und ich brauche dann quasi nicht dieses Konto, wo jetzt steht, okay, ich habe jetzt nur 500 Euro dafür, sondern ich habe da irgendwie, ich weiß auch nicht, ne? Ich hab, bin da früh arbeiten gegangen, habe ganz früh einfach dieses Verhältnis zu Geld bekommen. Was kann ich mir wirklich leisten und was nicht, ne? Und wie gesagt, manche haben dann Geld auf dem Konto und geben es, sage ich mal, einfach aus und kommen dann nachher ins Straucheln und sagen, ach Mist, hätte ich das besser eigentlich nicht gemacht. Und deswegen wollte ich darauf jetzt auch noch mal kurz eingehen. Na, denn warum spontan halt Käufe passieren, ist einfach oft, dass es eine emotionale Entscheidung ist und keine rationale. Na, Marketing ist natürlich auch total darauf ausgelegt. Ne? Du kämpfst da komplett gegen Profis an und das Gehirn unterscheidet halt nicht zwischen Bedürfnis und Wunsch. Ne? Und jetzt habe ich da einfach mal so ein bisschen recherchiert und es gibt halt so Faustformeln, die man sich selbst so ein bisschen vornehmen kann. Zum Beispiel, das ist alles nur Impulse. Alles über 50 Euro, eine Nacht zum Beispiel drüber schlafen. Na, und ist der Kaufimpuls dann weg, dann war es halt kein echtes Bedürfnis. Und wenn der Kaufimpuls noch da ist, dann ist es okay, dann kauft man sich das. Na? Weil zum Beispiel die 30-Tage-Liste. Spontan Kaufwunsch aufschreiben mit Datum. Nach 30 Tagen sich selbst fragen, okay, will ich das noch? Na? Und die meisten Einträge verschwinden da von selbst. Oder die 1%-Regel. Kostet etwas mehr als 1% deines Nettogehalts? Mindestens eine Nacht warten, aktiv vergleichen. Ja, bei ja, 2.800 € netto wäre das halt alles über 28 € musste man dann bewusst entscheiden. Oder, das hatte ich auch mal meiner Mutter nämlich empfohlen, weil die kauft auch so gerne Kleidung und hat dann irgendwie so 5 Cardigans in Schwarz und 3 Blusen, die gleiche Bluse in 3 unterschiedlichen Farben. Und ich sehe mal so, Mama, muss das sein? Und da habe ich nämlich zum Beispiel auch hier jetzt eben vorgeschlagen, ein Teil kommt rein und eins geht aber dafür raus. Ne, sie kauft ein neues Teil, ein altes Teil muss dafür weg. Und das hält dann, sag ich mal, so ein bisschen den Bestand im Gleichgewicht. Ne? Genau, oder praktische Anti-Spontan-Kauftricks. Gerade online, Warenkorb füllen, aber 24 Stunden warten, bevor man kauft. Ja, Kreditkarte nicht gespeichert lassen, ne? Also irgendwie in dem Handy oder so. Amazon-Wunschliste anstatt Sofortkauf. Ja, wöchentliches Budget für spontanes Fest einplanen, ne? Aus dem Pfandtopf. Genau, da hat man halt eben kein schlechtes Gewissen, sondern einfach eine klare Grenze für sich. Und da braucht halt wirklich jeder was anderes. Ne? Manche sagen, brauche ich alles nicht, komm klar, unterm Strich. Geht auch gut. Ne? Ja, oder Push-Benachrichtigungen von Shopping-Apps deaktivieren. Ja, weil dann lässt man sich ja auch manchmal so ein bisschen hinreißen, ne? Wenn man dann sieht, ah ja, 50% Sale, ja komm, ich glaube, ich brauche noch was. Genau. So. Es geht doch weiter, aber ich will das nochmal ganz kurz wiederholen, wie wichtig es ist, dass man sich erst den Notgroschen aufbaut, ne, auf dem Tagesgeldkonto und dann letztendlich erst das Sparen automatisiert oder halt ja, Sparplan startet, Altersvorsorgevertrag macht, ne, dass es wirklich wichtig ist, da etwas schon auf der hohen Kante zu haben. Dann kommen wir so langsam zum Ende. Aber ein bisschen Input ist noch da. Und zwar so ein Jahresfinanz-TÜV, dass man sich das so einmal im Jahr vornimmt oder auf jeden Fall jede 1, 2 Jahre, dass man halt echt mal schaut, okay, die Ausgaben optimieren ist natürlich gut, ne? Zu gucken, wofür gibt man was aus, was ist notwendig und was nicht. Aber was noch einfacher ist, ist wirklich Verträge zu optimieren. Wenn man sich damit einmal im Jahr circa 1 bis 2 Stunden beschäftigt, kann man da schon einiges Geld rausholen. Ich hatte ja eben schon gesagt, Strom und Gas, ne? Also dann nimmt man meistens den Jahresverbrauch von der letzten Abrechnung und dann kann man direkt vergleichen. Entweder meldet ihr euch bei mir oder ihr guckt im Internet. Und da ist auch schon Sparpotenzial 200 bis 500 € im Jahr. Dann natürlich im Bereich von Versicherungen. Kfz ist halt so eine Versicherung, die kann man wirklich jedes Jahr, ne, überprüfen. Das ist auch wirklich ein großen Hebel. Ne, natürlich, wenn man jetzt jedes Jahr vergleicht, werden irgendwann die Ersparnisse geringer, aber dann können das schon immer so, ne, 30 bis 50 € sein, wenn man jetzt schon länger nicht mehr verglichen hat, können das locker auch mal 200 bis 500 € auch werden. Genau. Ne, bei Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, jedes Jahr lohnt sich das ehrlich gesagt nicht, ne? Aber auch da mal so jede 2, 3 Jahre mal gucken, ob es da irgendwie von Preis-Leistungs-Verhältnis ja besser wird. Kann man auf jeden Fall auch mal machen. Aber zum Beispiel die BU, die sollte man jetzt auch nicht immer unbedingt wechseln, ne? Da ist man ja froh, wenn man dann eine hat und eine bekommt. Aber ist halt trotzdem auch nochmal ein Schutz, dass man die Lebenssituation prüft. Ne? Hat man da jetzt wirklich auch die BU-Rente angepasst an einem neuen Einkommen oder passt es noch zu der Lebenssituation? Ne? Oder auch zum Beispiel Verträge und Abos, ne? Handy, Internet, Streaming, Fitnessstudio, vielleicht Magazine. Nutzt man das? Braucht man das? Was ist denn mit dem Girokonto? Gebühren? Ne? Gibt es da andere Banken, wo man wechseln kann, wo man da ein bisschen Geld einspart? Was ist mit der Krankenkasse? Ne, das sind halt alles so Sachen, die sind manchmal so selbstverständlich, aber wo wirklich viel Sparpotenzial möglich ist. Und da hat mich jetzt auch meine Kundin gefragt, hey, machst du das auch? Bei der Krankenkasse kann ich da noch helfen. Da haben wir ein cooles Tool, wo man die vergleichen kann mit den Leistungen und wo man dann auch sieht, wo man Geld einspart. Ja, meldet euch dafür bei mir. Girokonto und Tagesgeldkonto oder was auch immer, also meistens Girokonten bei unterschiedlichen Banken vergleichen, mache ich bis, ja, Stand jetzt noch nicht. Aber wie gesagt, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wo man wirklich mal ein oder alle 2 Jahre wirklich mal gucken kann, bin ich da noch auf dem neuesten Stand. Und wenn man jetzt zum Beispiel 1.500 € eingespart hat, sind das 125 € im Monat. Ja? Wenn man das in einen Sparplan anlegt, hast du in 20 Jahren bei 7% durchschnittlicher Rendite 65.000 €. Also mega geil. Also so kommen wir zum Ende. Ich hoffe, die Folge hat dich einfach motiviert und inspiriert, sich damit jetzt mal zu beschäftigen, da vielleicht mal nochmal weitere Tagesgeldkonten zu eröffnen, dass man da wirklich ein Fixkonto hat, Fixkostenkonto, Lifestyle-Konto oder dann halt direkt auch Möglichkeiten, wohin du was sparst, für welche Zwecke. Da gibt es ja auch nochmal unterschiedliche Zwecke, wofür man investieren kann. Wie gesagt, Altersvorsorge oder Vermögensaufbau oder man spart auf ein ganz besonderes Ziel hin oder man will, genau, man will ein besonderes Auto oder man möchte so und so viel Eigenkapital für die Immobilie haben. Da gibt es ja, sage ich mal, ganz viele, ja, unterschiedliche Motivationen. Und wie gesagt, meistens ist es einfacher, die Ausgaben der eher zu optimieren, indem man Verträge günstiger macht. Und da könnt ihr euch jederzeit bei mir melden, gerade bei dem Thema Versicherungen und Altersvorsorge und auch jetzt Strom und Gas. Freue ich mich, wenn ihr euch, ja, einen Termin bucht bei mir und meiner Mitarbeiterin, der lieben Jackie. Wir werden euch da helfen. Das Einzige, was wir brauchen, sind halt Unterlagen von den bestehenden Verträgen. Da reicht meistens der Versicherungsschein, damit man auch weiß, was man zu vergleichen hat, was in dem Vertrag mit dabei ist und die letzte Beitragsrechnung. Genau, gib dir einen Ruck. Ne? Du kannst natürlich auch die persönlichen Daten schwärzen, ne? Wenn du jetzt irgendwie erstmal Hemmungen hast, da irgendwelche Unterlagen durch die Gegend zu senden. Mir ist einfach ein Anliegen, dass du da mit deinem Einkommen zurechtkommst, dass du zufrieden bist mit deinen Verträgen, dass du ein gutes Bauchgefühl hast. Du weißt, was brauchst du auch an Versicherungen und was nicht. Und es gibt ja, wie gesagt, ne, so diese Richtlinien, wo, was man alles für Versicherungen höchstens ausgeben sollte oder halt eben auch für investieren und sparen. Und da helfen wir dir auf jeden Fall sehr gerne bei. Tja, meldet euch. Ich habe auch ein Versicherungsquiz oder eher ein Versicherungscheck. Da kann man auch einfach erstmal sich ein bisschen rantasten an meine Serviceleistungen. Das findest du auch in den Shownotes. Da kannst du ein paar Fragen zu deiner persönlichen Situation angeben und dann kriegst du sofort per Mail deine Must-Have-Versicherung, die du haben solltest, passend an deine individuelle Situation geknüpft. Und ja. Ich glaube, ich beende diese Folge jetzt einfach mal. Ich will noch irgendwas Motivierendes sagen, damit du das irgendwie in die Hand nimmst und alles mal auf den Prüfstand stellst und hoffentlich ganz viel Geld einsparst. Aber letztendlich muss die Motivation von einem selbst kommen. Und ich glaube, ich kann nichts mehr sagen, außer dass es sich wirklich lohnt, auch vom Geldtechnischen her, dass ihr euch einfach jetzt aus der Komfortzone gehen müsst. Und gerne, gerne, gerne helfen wir euch da weiter. Genau. Ciao, ciao.